Willkommen bei einer neuen Folge von Stadt, Land, Fluss, dem Podcast für Infrastruktur. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Julia Pur-Schunder, die an der New School und an der Parsons School of Design Ökonomie unterrichtet. Hallo Julia, danke, dass du dir für das Interview Zeit nimmst. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Daniel, dass ich heute Teil deines Stadt-Land-Fluss-Podcasts sein darf und vor allem auch der Kommunalkredit für diese Umsetzung dieses wertvollen Podcasts zu so einer spannenden Zeit, in der wir derzeit leben.
Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, kannst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, mein Name ist Julia Pur-Schunder. Ich komme ursprünglich aus Österreich, habe in Österreich Psychologie und Wirtschaft an der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien studiert. Und ich hatte wunderbare Möglichkeiten, durch Österreich im Ausland auch studieren zu dürfen. Ich hatte ein Fulbright Scholarship an der Maxwell School of Citizenship und an der Harvard University, wo ich dich, Daniel, kennengelernt habe. In der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. Also seit 2014 habe ich ein Price Fellowship im Inter-University Consortium von New York. Und dort unterrichte ich Ökonomie an der New School sowie der Parsons School of Design. Sein, mit einer besonderen heterodoxen Ausrichtung auf Politikwissenschaften, internationale Beziehungen und die ökologische Ökonomie.
Im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich einen Text von dir gelesen, in dem du von einer Kluft zwischen der Finanz- und Realwirtschaft schreibst, die durch die Corona-Krise entstanden ist. Das habe ich sehr spannend gefunden. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
Also die Corona-Krise hat Gewinn- und Verlustindustrien geschaffen. Und man kann jetzt auch wirklich sagen, dass die Finanzwelt derzeit sehr flexibel die Verlustindustrien ausschließen kann aus Portfolien und die Gewinnindustrien mit Gewinnindustrien einfach einen sehr starken Gewinn erzielen kann. Was jetzt aber dadurch passiert ist, sieht man derzeit in der Krise, dass die Finanzwelt sehr erfolgreich ist. Also wie eingangs gesagt, der S&P 500 hat im August 2020 einen noch nie erreichten Höchstwert erzielt. Aber die Realwirtschaft, also die eigentliche Wirtschaft, die den arbeitenden Mann, den Klein- und Mittelbetrieb ausmacht, eigentlich sehr stark leidet, weil die nicht diese Flexibilität, die Finanzwelt hat, einfach diese Flexibilität ist da nicht so gegeben. Und diese Kluft zwischen der Finanzwelt, die derzeit irgendwo Gewinne einfährt, und der Realwirtschaft, die derzeit Liquiditätsengpässe hat, ist noch nie so groß da gewesen wie jetzt in diesem externen Schock der Corona-Krise. Und wie das Ganze jetzt voraussichtlich finanziert werden wird, ist weiter über staatliche Hilfsmaßnahmen. Und da muss man wirklich sagen, dass die staatlichen Hilfsmaßnahmen dann auch voraussichtlich operieren werden mit zwei ökonomischen Pfeilen. Auf der einen Seite wird ein weiters niedriger Leitzinssatz gefahren werden und auf der anderen Seite werden wir weiterhin voraussichtlich Inflation sehen. Zuerst zum niedrigen Leitzinssatz. Da kann man sagen, dass der Leitzins noch nie historisch so lang so niedrig war wie bisher. Also wir leben in einer noch nie vorher dagewesenen Zeit, in der wir eigentlich, wenn wir Geld am Konto haben, nichts mehr ansparen können. Wir haben einen negativen Leitzins, wenn man rausrechnet, wie viel es kostet, ein Konto derzeit zu führen. Und dieser niedrige Leitzins ist eigentlich ökonomisch ganz interessant. Normalerweise ist ja die Senkung des Leitzins ist ein Garant dafür, dass Menschen oder dass vor allem Investoren den Anreiz haben, ihr Geld nicht am Konto liegen zu haben, nicht einfach zu warten, dass das Konto am Geld mehr wird, sondern es in Investitionen florieren lassen, dass die Wirtschaft angetrieben wird, angekurbelt wird, indem Investoren gerne ihr Geld auf die Zukunft investieren und in waghalsige Unternehmen investieren werden. werden. Aber das Problem dabei zeigt sich, eben wie der Ökonom John Maynard Keynes schon gesagt hat, dass man dann in eine Liquiditätsfalle kommen kann. Und das heißt, dass dieses Leitzins, dass die Leitzinsgeldpolitik nicht mehr den Effekt hat, den man hätte, wenn man den Leitzins eine Zeit lang gehoben hätte und ihn dann senkt, dass man den dann nämlich Menschen dazu motiviert, dass sie jetzt dann Investitionen machen. Also John Maynard Keynes argumentiert dafür, dass man den Leitzins in guten Zeiten, wenn die Wirtschaft floriert, sollte man den Leitzins stark anheben, um die Wirtschaft ein bisschen zu drosseln. Also ein fetten Wirtschaftswachstum ein bisschen zu schmälern. Und dann, wenn es zur Depression kommt oder wenn es zu einem externen Schock kommt, dann sollte man den Leitzins senken, damit man wieder Investitionen und Kapital zurück in die Wirtschaft reinspritzt, Menschen motiviert, dass sie mit ihrem Geld in die Zukunft investieren. Das Problem aber bei diesem lang gering gehaltenen Leitzins ist, dass man dann nichts mehr ändern kann, wenn man den Leitzins weiter senkt, wenn er schon lange sehr, sehr niedrig war. Also wenn schon alles Geld schon lang verspritzt ist, dann hat man einfach dieses geldpolitische Mittel nicht mehr. Worauf man dann meistens zurückgreift, ist, dass man Inflation regieren lässt. Und Inflation ist ein weiteres geldpolitisches Mittel, indem man einfach schaut, dass das Geld, die Schulden, die ein Staat beispielsweise gemacht hat, dass die über Zeit weniger wert werden. Aber wozu das eigentlich führt in der Realwirtschaft, ist, dass der kleine Sparer langsam enteignet wird, indem sein Geld weniger und weniger und weniger wert wird. Was es auch mit diesem Leitzins auf sich hat, ist, dass auch in der Realökonomie Menschen dazu verleitet werden, dass sie nicht Geld am Konto haben. Weil wenn ich am Konto kaum mehr etwas bekomme dafür, dass ich mein Geld am Konto habe, dann sollte ich es eigentlich ausgeben. Ich sollte eigentlich investieren und der Mensch, der dann investiert beispielsweise in ein Haus oder in eine Ausbildung, der lebt dann quasi sein Leben, indem er versucht, alte Schulden für vergangene Träume wieder abzuzahlen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das es erst in den letzten, ja, würde ich sagen, 20 Jahren oder so, das sich langsam aufgebaut hat, dass Menschen wirklich langfristig immer nur ihre alten Schulden, ihre Vergangenheit abzahlen. Für Investoren ist das natürlich ganz schlimm, wenn Investoren nur in der Vergangenheit noch abzahlen. Und für den kleinen Sparer führt das zu ganz schweren sozialen Problemen. Also wir sehen zum Beispiel in den USA, da ist jetzt gerade ein Buch rausgekommen in Princeton, der Angus Deaton an der Princeton University hat darüber geschrieben, er findet in Daten, dass es diese Tode aus Verzweiflung, nennt er sie, gibt. Das sind in der Mittelklasse, in der Midlife-Career oder Mid-Career-Gruppe, da sind ganz viele Tode jetzt derzeit durch Alkoholismus, Drogenkonsum und Selbstmorde. Und es wird auch teilweise darauf zurückgeführt, dass Menschen eigentlich nur noch in der Schuldenfinanzierung aus alten Träumen, die haben sich irgendwann mal verschuldet für Ausbildung oder für ein Auto oder für ein Haus, und den Rest ihres Lebens sind sie eigentlich in diesem mentalen Gefängnis, dass sie nichts ausgeben können, weil sie permanent am Anfang des Monats eigentlich das ganze Geld, das sie erwirtschaftet haben, für ihre Vergangenheit ausgeben. Und das soll angeblich zu auch psychosozialen Problemen führen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das ganz neu ist und dieser Zeit leben wir derzeit, und es ist bis jetzt kaum beschrieben.
Trifft das für Staaten und Großinvestoren eigentlich auch zu, diese vergangenen Träume? Weil wenn diese die zukünftigen Investitionen verhindern, ist das ja auch negativ für Green Energy und neue Technologien, die den Klimawandel aufhalten, kann ich mir vorstellen. Bremst das diese Entwicklung oder ist das für Staaten und große Investoren gar nicht so relevant?
Du hast natürlich recht, das ist für Großinvestoren kein Problem. Das ist eigentlich das, was sie machen. Sie wollen eigentlich nie Geld am Konto haben, sondern immer nur große Investitionen weiterhin zu fördern und vor allem große Banken, aber auch die Staaten haben, und das nennt Ricardo, das nennt sich als der Ricardian Equivalent, langfristige Investitionen sind möglich, die können vom Staat gefördert werden. Staaten sind die einzige Entität, die wirklich langfristig in einem das nennen die Amerikaner Twin Deficit, leben können. Also der Staatshaushalt kann langfristig verschuldet sein, ohne dass etwas passiert. Das kann keine Familie, kein Haushalt und das kann kein Unternehmen, dass sie langfristig immer nur von Schulden leben können. Aber Staaten können das, die können diese langfristigen Visionen haben. Und wie Mariana Mazzucato schreibt in diesem Entrepreneurial State in ihrem Buch, wo sie beschreibt, dass Staaten wirklich auch die Innovatoren der Zukunft sein werden, weil sie langfristige Innovationen fördern können. Das ist definitiv gegeben. Aber dieser Schnitt zwischen der Finanzwelt und der Realwirtschaft, das wird derzeit eben, so sehe ich das, vielleicht ein bisschen zu wenig von den Banken wieder rückgefördert. Also das ist jetzt die Realwirtschaft. Der Bailout diesmal der Realwirtschaft geht wieder über den Staat. Und was jetzt auch schon diskutiert wird, also zum Beispiel in Chicago, dass es vielleicht eine Rückführung geben sollte, dass Finanzunternehmen vielleicht wieder mehr in den Dienst einer Service-Dienstleistungssektor gebracht werden sollten, der mehr Haushalte fördern soll, der mehr kleine Kredite geben soll und nicht nur große Gewinne über Investitionen einfahren sollte, indem Industrien, die gewinnen, reingenommen werden ins Portfolio und die verlieren, einfach ausgeschlossen werden. Also da glaube ich, in diesem Dreieck zwischen der Realwirtschaft, der Finanzwelt und dem Staat wird sich, glaube ich, sehr viel in nächster Zeit tun, weil sich diese Kluft zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft so weit aufgemacht hat wie noch nie davor und der Staat jetzt wirklich auch neue Möglichkeiten sucht. Staaten können diese Defizite fahren, indem sie eben Staatsanleihen vergeben können, und da wird jetzt sicherlich die Diskussion nochmal aufkommen über Euro-Anleihen, wie das weitergehen wird. Aber es gibt auch schon ganz interessante Möglichkeiten, wie man einen Transfer zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft implementieren könnte. Also da ist zum Beispiel Liquiditätspremium, Reparationszahlungen, das wird diskutiert in Chicago. Es gibt diese Art von Kollateralversicherungen zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft, das wird diskutiert. Auf der anderen Ebene natürlich Besteuerung, die ist immer wieder auch noch genannt, dass man einfach versucht, die Finanzwelt stärker zu besteuern und das via dem Staat wieder zurückführt in die Realwirtschaft. Aber auch in Europa, glaube ich, wird jetzt auch eine digitale Währung auch diskutiert. Das ist jetzt gerade rausgekommen von der EZB, dass da die ersten Versuche sind einer digitalen Währung. Und mit einer digitalen Währung könnte man zwei völlig voneinander getrennte Leitzinssätze zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft schaffen, dass man einen niedrigen Leitzins für die Finanzwelt hat, aber in der Realwirtschaft einen höheren Leitzins, also dass die Finanzwelt weiterhin Innovation vorantreiben kann mit Kapital, mit einem starken Kapitalfluss in Innovation, und in der Realwirtschaft aber der kleine Sparer, der kleine Mann, das kleine Unternehmen eher dazu angeleitet wird, nicht Schulden zu haben, die dann psychosozial Menschen in der Zukunft einfach blockieren und in der Vergangenheit einsperren.
Der ländliche Raum hat ja während des Lockdowns bei vielen Menschen an Attraktivität gewonnen. Und ich kann mich erinnern, dass du auch etwas über Deurbanisierung geschrieben hast. Kannst du mir darüber noch etwas erzählen?
Derzeit, also jetzt im Herbst, hat sich das wirklich abgezeichnet, dass in den USA sich eine Deurbanisierung abspielt, von einem Ausmaß, das bis jetzt noch nicht da gewesen ist. Also die Menschen, die Arbeitsbevölkerung zieht derzeit von der Stadt eher gerne ins Umland oder in Gegenden, in denen sie mehr in der Natur sind. Und das hängt sicherlich auch mit Corona zusammen. Also die amerikanischen Städte sind, sehr viele sind einfach nicht geplant worden für gute Hygiene und Gesundheit. Man sieht das an New York leider sehr viel. Da wurde jetzt die Zeit genutzt, wo weniger Menschen in der Stadt waren, um die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich zu verbessern, was die Hygiene betrifft. Man sieht aber auch Verbrauchertrends, dass es einen Wunsch gibt nach eigenen Autos und Fahrrädern. Und auch die Verhaltenskodizes also in geschlossenen Räumen haben sich völlig geändert. In New York ist das große Problem, es gibt diese Wolkenkratzer. New York war lange Zeit sehr stolz drauf. Die haben das Lever-Gebäude, das ist ein Hochhaus. Das war das erste Hochhaus mit einem völlig geschlossenen internen Belüftungssystem. Da wollte man vermeiden, dass negative Verschmutzung von außen reinzieht ins Gebäude. Mittlerweile ist das aber wirklich ein Problem, vor allem für Restaurants, für Konzerthallen und für die gesamte Hotellerie in New York, dass diese Hochhäuser eigentlich also man kann die Fenster nicht aufmachen und die Belüftung ist wirklich ein Problem. Und diese Situation, dass man einander nicht auskommt in Manhattan, was man eigentlich sonst genießt, dass man auf hoher Dichte, auf engem Raum, also man muss sich vorstellen, New York, da gehen pro Tag an die 8,8 Millionen Menschen rein und raus. Also da ist der ganze Ballungsraum ist um die 20 Millionen. Also diese hohe Dichte, die dazu geführt hat, dass Menschen dort auf geringem Raum in schneller Zeit ganz tolle neue Ideen gemeinsam generieren konnten. Und diese Diversität an Menschen hat dazu geführt, dass man also wirklich so multikulturelle, globale Trends dort wirklich auf ganz schneller Weise immer wieder brechen konnte. Also wenn man Mode anschaut, wenn man Gastronomie anschaut, wenn man Wissenschaft anschaut, wenn man Bücher, die dort rauskommen aus diesem kleinen Nadelöhr, dann ist das ein Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Und da kann man auch von der Geschichte der Menschheit lernen. Also im 14. Jahrhundert hat es ja die große Pestwelle gegeben in Europa. Ein Drittel der Bevölkerung ist gestorben. Was die Welt aber davon mitgenommen hat, war wirklich ein neuer Zugang zu Hygiene, also es ist die Hygiene vor allem in Europa, in Italien, aber auch Österreich, ist wesentlich verbessert worden. Man hat halt geschaut, dass das Stadtbild besser geplant wird und hygienischer wird. Und was auch war, dadurch, dass ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung eigentlich ausgelöscht war durch die Pest, hat man sich dahinter geklemmt und die größten Mechanisierungswellen kamen im Zuge der Pest, weil man versucht hat, Maschinen statt Menschen arbeiten zu haben. Und derzeit, glaube ich, spielt sich das wieder. Nicht in einer Mechanisierung, aber in einem Aufgeben von Entscheidungskapazität an Algorithmen, an virtuelle Räume, die sich derzeit füllen.
Jetzt in so unsicheren Zeiten, wo liegen denn deiner Meinung nach noch zukunftssichere Investitionen?
Ja, eine sehr gute Frage. Wie gesagt, also wir schreiben da vielleicht Zeitgeschichte und da will man sich natürlich nicht ganz festlegen, aber ich glaube, was auch, und da möchte ich auch einer Bank etwas mitgeben vielleicht, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man in allen Krisen wirklich sich zurückbesinnt auf was ist wirklich wichtig im Leben. Und man sieht das derzeit an Corona, dass sich die Menschheit wirklich irgendwie in den Spiegel schaut und zurückbesinnt, was sind die Werte, was ist ganz wichtig. Man kann sagen, Medizin und Gesundheit, das ist von der Ökonomie gesehen her die Industrie, die die höchsten Margen hat. Also der Mensch ist am meisten gewillt, für seine eigene Gesundheit auszugeben. Und ganz interessante Studien gibt es auch für die psychische Gesundheit. Also da sind Menschen oft mehr gewillt, auszugeben für psychische Gesundheit als die physische. Also ich glaube, ein Rückbesinnen auf den Menschen, das ist eine Industrie, die sicherlich die gestärkt hervorgehen wird aus der Corona-Krise. Und da glaube ich auch wirklich an die Präventivmedizin Europa, der ein Vorreiterkontinent sein kann.
Du hast mir im Vorfeld zu unserem Gespräch auch geschrieben, dass die Digitalisierung Telemedizin ermöglicht. Also man bringt Medizin in entlegene Teile der Welt aus der Ferne. Und ich wollte dich fragen, was bedeutet das denn eigentlich für die Infrastruktur der Zukunft? Werden Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ganz anders konzipiert werden als heute?
Das weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen natürlich, aber was sicherlich jetzt schon sich abzeichnet ist, dass es derzeit eine Telemedizin-Revolution gibt. Auch hier wieder mal Corona hat da auch sehr geholfen, dass jetzt eine Erkenntnis da ist, dass Ärzte auch über das Telefon oder über ein Fax oder über ein E-Mail bestimmte Diagnosen oder Rezepte ausstellen dürfen. Und wir haben jetzt auch den ersten Telemedizin-Anbieter in Österreich, schon seit April, glaube ich, der auch gesagt hat, das ist jetzt gegangen, diese Kooperation, dadurch, dass wir Corona hatten und man versucht, das gesamte Gesundheitsnetz zu entlasten, was da sicherlich auch eine Möglichkeit bietet, in die ganze Welt exzellente Medizin zu bringen, weil man sieht leider, auf der ganzen Welt ist Gesundheit sehr ungleich verteilt. Das ist eine Kombination aus der natürlichen Lage einer Nation, aus der Wirtschaftsleistung. Also wenn eine Nation kaum Wirtschaftsleistung erbringt, wird es auch schwierig, ein Gesundheitssystem aufzubauen. Man sieht aber auch, das hängt auch mit Korruption zusammen. Es gibt ganz reiche Länder der Welt, die von Naturstoffen und Ressourcen sehr reich sind, aber durch Korruption bleibt am Ende nichts mehr übrig, um zum Beispiel ein gesundes System herzustellen. Und es braucht auch eine Kapitalisierung, eine Marktkapitalisierung, die sehr stark ist in den USA, wo einfach sehr viel Geld innerhalb von medizinischen Leistungen auch vorhanden ist für Forschung und Entwicklung und Innovation. Europa hat in dem Bereich wirklich die Nase vorne, dass sie exzellente Allgemeinversorgung haben und ein Verständnis für Präventivmedizin. Also das wird oft gesagt, dass in den USA ist eher mehr der Fokus auf die Unfallmedizin. Man wartet, bis die Dinge erst so richtig explodieren. Und in Europa ist die Bevölkerung und auch das medizinische System darauf ausgerichtet, die Dinge eher präventiv zu lösen. Ein ganzheitlicher Lebensstil. Und da möchte ich einfach dieses deutsche Präventionsgesetz auch kurz nennen, das es seit 2015 gibt, wo der deutsche Staat ganz gezielt und bewusst Unternehmen fördert, dass sie ihre Mitarbeiter wirklich erstens einmal gesundheitlich, ganzheitlich beratet. Also da gibt es dann auf Unternehmenskosten solche Dinge wie Darmspiegelung oder auch Ernährungsberatung ganz individuell zugeschneidert und auch Teamentwicklungsmaßnahmen macht, um einen gemeinsamen gesunden Umgang miteinander zu fördern. Also man macht gemeinsam Sport. Und jetzt mit Corona wird sicherlich da auch mehr Augenmerk auf Hygiene, auf gegenseitige Rücksichtnahme gesetzt. Das ist auch im Vergleich mit den USA ganz schön, wo eher mehr jetzt, sieht man schon in den Daten, dass jetzt Risikogruppen einfach ausgeschlossen werden. Also die werden dann einfach entlassen. Sieht man jetzt schon, 55% mehr ältere Arbeitnehmer wurden entlassen als in der 2008-09 Rezession. Also dieses Mal wirklich Fokus in den USA, die Unternehmerschaft gesund zu halten, indem man einfach exkludiert Menschen, die zu einem Gesundheitsrisiko werden könnten. Und in Europa mehr dieser ganzheitliche Zugang. Jetzt wird man mehr bewusst auf Prävention und auf eine Förderung eines gemeinsamen hygienischen Miteinanders setzen. Auch muss man sagen, diese österreichische Sozialpartnerschaft hat ja schon diese Idee, dass man ein gesundheitliches, gesamtheitliches Umfeld für Unternehmen schafft, im gemeinsamen Miteinander, im Vordialog und nicht im Ausstreiten, sondern im gemeinsamen Erarbeiten von ganzheitlichen Lösungen, wirklich schon praktiziert in einer Zeit, wo in der es noch diese Angst vor globalen Pandemien, wie wir sie heute in der Globalisierung haben, noch gar nicht gegeben hat.
Julia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal dann wieder persönlich sehen.
Ja, danke dir, Daniel, vielmals für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Und ja, alles Gute nach Wien und alles Gute nach Europa. Und herzlichen Dank für die Möglichkeit, in diesem Podcast ein bisschen mich auszutauschen.